Mirko, was hast du zuletzt geträumt?
Oh, um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Es war ein bisschen blurry die letzten Tage, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen ein paar Freunden, Freundinnen von mir von einem sehr spezifischen Traum erzählt, den ich hatte und der für mich so ein Meilenstein des Träumens war. Und zwar
Oh,
habe ich
okay.
mal eine Nacht ungefähr 100 Mal denselben Satz geträumt, der sich einfach so eingebrannt hat in meinem Kopf. Und zwar habe ich in diesem Traum immer und immer wieder gesagt zu mir selbst und zu verschiedenen Personen, boah, das war aber wirklich ein sehr streichholzarmer Winter. Genau diesen Satz. Ich weiß überhaupt nicht, was er bedeuten soll. Er ist auch ein bisschen, also er strahlt irgendwie so eine Kälte aus, auch so eine Dunkelheit, auch was Märchenhaftes irgendwie. Ich muss auch an dieses Mädchen mit den, wie heißt das, das Mädchen mit den Zündhölzern, das am Ende erfriert in diesem Märchen denken. Ja, irgendwie sind all diese Assoziationen da drin. An diesen Traum denke ich ganz oft zurück. Und der kehrt auch manchmal in Träumen wieder. Also nur das Gefühl, dass ich dann beim Aufwachen denke, ah, ich war wieder beim streichholzarmen Winter. Kennst du das?
Absolut gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es
Okay.
aber. Ja, also ich habe noch nie so einen Satz geträumt. Ich bin aber total fasziniert davon. Ich finde das super spannend. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber ja, richtig, richtig cool. Und ich muss natürlich auch sofort bei unserem heutigen Thema an den Satz Gotta Light denken aus Twin Peaks Staffel 3.
Ja, der wird auch oft wiederholt.
Ja, der wird auch sehr oft wiederholt. Und ich stelle mir gerade vor, wie du so mäßig irgendwie durch so eine Traumwelt gehst und so eine David Lynch'sche Traumwelt und die ganze Zeit sagst, das war ein streichholzarmer Winter. Ja, meine letzten Träume, an die ich mich erinnern kann, haben sich alle um Tomb Raider gedreht, tatsächlich, weil ich letztens diese Reboot-Trilogie nochmal durchgespielt habe. Und ich habe das oft, wenn ich Videospiele ein bisschen zu lange spiele, ein bisschen zu viel Zeit da reinstecke, dass ich dann anfange, im Gameplay zu träumen. Und das ist immer für mich so der Punkt, wo ich sage, gut, jetzt mache ich das erstmal eine Woche gar nicht. Jetzt nimmt das Überhand, wenn ich so in meinen Träumen schon so die Game-UI sehe und die Menüs, dann weiß ich, jetzt ist zu viel.
Ja, fühle ich 100%, habe ich schon oft erlebt, auch ICQ-Träume, Skype-Träume, Excel-Träume. Hat es schon gehabt. Ist immer das
Oh
Zeichen,
Gott.
man sollte den PC mal wieder ausschalten.
Da bin ich ja bei Tomb Raider noch gut dran, wenn du von Excel träumst. Das möchte ich,
Ja,
das ist
ich
ja
wünschte
wirklich
mir deine
der
Träume,
größte
Charlie.
Albtraum. Da kann selbst David Lynch nicht mithalten. Es knistert, zischt, klirrt und wummert unbehaglich. Stroboskoplichter erleuchten die in Dampf verhüllten Umgebung und irgendwo im Hintergrund hören wir einen markerschütternden Schrei. Mirko, kannst du einmal markerschütternd für uns schreien? Oh mein Gott. Okay, das war wirklich.
Markerschüttern hast du gesagt, markerschüttern.
Ja, okay, ich habe nicht gedacht, dass du so ablieferst. Okay, das ist wirklich, du hast Cheryl alle Ehre gemacht. Krass.
Ich sehe hier
Okay,
in meinem
vor
Audacity, dass ich ein bisschen
knapp.
übersteuert habe, glaube ich.
Also, Mikro. Vor knapp einem Jahr ist der große Surrealist, Musiker, Maler, Schauspieler, Autor und Filmemacher David Lynch verstorben und wir wollen heute noch einmal musikalisch auf sein sehr einzigartiges Lebenswerk zurückblicken. Einerseits, weil sich zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade der Todestag gejährt hat und weil morgen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, als wären wir Fernsehsender, zur Zeit der Veröffentlichung des Podcasts, morgen ist der große Twin Peaks-Tag, der Tag, an dem Dale Cooper in der Serie Twin Peaks von David Lynch in die Stadt Twin Peaks hineinfährt und der von vielen Fans zelebriert wird. Und das wollen wir doch auch ein bisschen feiern. Mirko, was war dein erster Berührungspunkt mit David Lynch?
Ich glaube, ich habe ihn über Bande kennengelernt, über Alan Wake tatsächlich, dieses Videospiel, das ganz, ganz viele Twin Peaks-Referenzen enthält und auch Referenzen an andere David Lynch-Filme. Also ich kenne eigentlich, oder ich kannte die Epigonen von David Lynch, bevor ich David Lynch kannte, und habe mich dann rückwärts zurückgearbeitet und gecheckt, ach so, das kommt von da. Also Silent Hill enthält ja zum Beispiel auch total viel David Lynch-Referenzen. Ja, übers Gaming tatsächlich. Und dann bin ich zuerst eingestiegen mit Twin Peaks und habe mich dann, glaube ich, wirklich von Anfang bis Ende durchgearbeitet. War auch totaler Eraserhead-Fan, so mit 16, 17. Habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich fand das aber auch so ganz muckelig. Also ich habe mich in diese David-Lynch-Stimmung immer so richtig reingekuschelt. Auch wenn das vielleicht irgendwie ein bisschen komisch ist, weil es so ist, als würde man sich im Heizungskeller irgendwie einsperren und da drin reinkuscheln oder so. Aber damals war das für mich, das waren Comfort-Watches fast. Ja, wie war es bei dir? Mhm.
Ich glaube, es gab so mehrere kleine Ansatzpunkte, wo ich so das erste Mal von ihm gehört habe. Ich muss sagen, zu Anfang dieser ganzen YouTube-Zeit, wo Menschen Videos auf YouTube gestellt haben, gab es ja auch so Film-Review-Kanäle wie Filmkritik-TV, Frank Tausch. Oh, und als Frank Gott, Tausch irgendwann verstarb, genau, gab es ja dann den Channel DVD-Kritik, heute Robert Hoffmann. Und ich meine, dass Robert Hoffmann irgendwann mal ein Video gedreht hat zu so Mindfuck-Filmen oder so, die besten Mindfuck-Filme in seiner frühen YouTube-Zeit. Und ich glaube, da hat er mal Mulholland Drive erwähnt. Aber das ist so eine ganz, ganz vage Erinnerung. Dann bin ich in der Uni-Zeit wieder viel, viel später auf ihn gestoßen, weil Blue Velvet und Mulholland Drive in der medienwissenschaftlichen Lektüre vorkamen, die ich lesen musste. Aber da war ich auch immer noch nicht so gehypt, mir das reinzuziehen, muss ich sagen, weil das auch in ein paar Texten vorkam, die ich nicht so spannend fand. Und dann habe ich aber in meinem Freundeskreis mitbekommen, es wird jetzt Twin Peaks geguckt, ich sollte das doch auch mal machen. Und das habe ich dann während der Corona-Zeit tatsächlich nachgeholt. Und das war dann mein erster richtiger Einstiegspunkt ins Lynch-Oeuvre. Ja, genau. Aber bevor wir jetzt wirklich ins Lynch-Oeuvre einsteigen, vielleicht noch einmal kurz der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast mit uns hören wollt, dann macht es Sinn, dass ihr mit uns natürlich auch die Musik hört, die wir uns hier geben. Und das könnt ihr ganz einfach machen. In den Shownotes findet ihr Links zu allen möglichen Musikplattformen. Auf Spotify sind sogar die Sprechparts mit zwischen die Musik integriert. Da habt ihr alles in so einer Playlist. Und bei den anderen Plattformen gibt es auch Musikplaylists, da sind jetzt die Podcast-Sprechparts nicht zwischengeordnet. Da müsst ihr zwischen den Apps ein wenig hin und her springen. Aber das kriegt ihr hin, das schafft ihr, und so macht der Podcast am meisten Spaß. So, und jetzt lass uns mal einsteigen, oder? Was hast du denn als erstes hier mitgebracht? Was ist dein Einstieg in die heutige Folge?
Mein Einstieg ist auch chronologisch eher am Anfang von David Lynchs Filmografie, und es ist ein ganz, ganz kurzer Track, der uns so ein bisschen einmal in die Welt reinführen soll von David Lynch, in die musikalische Welt. Es ist der Opening-Track von Blue Velvet, komponiert vom Haus- und Hofkomponisten Angelo Badalamenti von David Lynch. Und ich finde eigentlich super interessant, dass ich bei Wetten, dass, glaube ich, Musik sofort erkennen würde, die aus dem David Lynch-Film kommt. Die hat einen bestimmten Style, der aber eigentlich gar nicht so leicht zu erklären ist, weil die Range dann doch relativ groß ist. Und jetzt hier beim Opening-Track von Blue Velvet haben wir eigentlich etwas, das es danach nicht mehr so stark gibt, nämlich mal ein komplettes klassisches Orchester. Ich glaube, ohne weitere Vorrede schmeiße ich uns in den blauen Samt und wir hören Blue Velvet, das Intro-Theme aus Blue Velvet.
Ja, voll schön, dass du Blue Velvet mitgebracht hast und einen Track aus dem Soundtrack des Films. Blue Velvet ist tatsächlich einer der Filme, den ich jetzt für diese Folge noch nachgeholt habe und der mir auch sehr gut gefallen hat. Ich glaube, ich mag allgemein dieses, wenn Lynch in so einer idyllischen Stadt ist. Und es gibt ja auch so Filme, in denen Lynch sich eher so ein bisschen auf so Hollywood oder so fokussiert. Inland Empire, Mulholland Drive. Aber ich glaube, ich mag dieses Twin Peaks-eske, es spielt alles in so einer kleinen Stadt, aber da gehen unheimliche Dinge vor oder kriminelle Machenschaften. Und da gucken wir jetzt mal genauer drauf. Das ist ein Modus von Lynch, den ich wirklich sehr, sehr mag. Und den Track fand ich jetzt auch sehr schön. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, obwohl ich den jetzt letztens erst geguckt habe, wo dieses Main-Title-Theme einsetzt. Aber der Track ist auf jeden Fall eine tolle Mischung, weil er einerseits so ein bisschen Classical Hollywood-Vibe hat, was schon so ein bisschen comforting ist, dieses Orchestrale. Da habe ich schon das Gefühl, da kann ich mich so reinlegen und es ist ganz gemütlich. Aber dann hat dieser Track auch etwas total Schauriges, was sehr Gruseliges irgendwie. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich mich jetzt hier reinlege in diesen Song, dann lauert da was, dann kommt da gleich was um die Ecke, was mir nicht so behagt.
Ich finde, es ist so stimmungsmäßig, emotional ein total komplexer Track. Und der Arbeitsauftrag von David Lynch war, I want a score that is like Shostakovich, be very Russian, but make it the most beautiful thing, but make it dark and a little bit scary. Und das klingt eigentlich nach einer unmöglichen Aufgabe. Es soll das schönste Ding aller Zeiten sein, aber auch sehr, sehr düster und auch ein bisschen gruselig und sehr russisch und wie Shostakovich. Ich finde, es funktioniert. Und es fasst ja aber auch die Stimmung dieses Films total zusammen. Du hast es mal so schön gesagt in unserer Herbstfolge bei David Lynch. Geht es zwar immer irgendwie um, hier ist die shiny Oberfläche und darunter gibt es die Gefahr, das Dunkle, die Begierde. Das hebt sich aber nicht so gegenseitig auf. Es sagt nicht, die Oberfläche ist die Lüge und das, was darunter liegt, ist die Wahrheit, sondern diese Dinge koexistieren immer im Universum von David Lynch und so auch hier in diesem Einstiegstrack von Blue Velvet. Und ich finde, wenn ich hier so auf die Filmografie gucke von David Lynch, ist Blue Velvet ja eigentlich so, habe ich das Gefühl, der Moment, wo der Knoten geplatzt ist. Also Eraserhead enthält schon das ganz Experimentelle. Dann haben wir der Elefantenmensch, der so ein komisches Oscar-Vehikel ist, an den ich auch keine besonders guten Erinnerungen habe. Dann kommt Dune, der Wüstenplanet, was ja für David Lynch eine traumatisierende Filmerfahrung war. Und dann haben wir aber eigentlich mit Blue Velvet einmal das komplette David Lynch-Besteck ausgebreitet. Ich habe das Gefühl, aus diesem Topf hat er eigentlich bis zum Ende geschöpft. Da kam einmal alles auf den Punkt, direkt in dieser ersten Szene, in der wir sehen, wie die Kamera in diesen perfekten Suburbs in das Gras reinfährt und wir dann sehen, wie da so eklige Käfer drin rumkrabbeln. Also man hat die perfekte Oberfläche, die Fassade der Vorstadt und hinter der Oberfläche, da rumort es irgendwie. Und für die, die den Film nicht gesehen haben, es geht um Jeffrey Beaumont, gespielt von Kyle MacLachlan, der ja auch in vielen anderen Filmen und Serien von David Lynch mitspielt, zum Beispiel als Dale Cooper in Twin Peaks oder eben in Dune auch dort die Hauptrolle übernommen hat. Und Jeffrey Beaumont findet ein abgetrenntes Ohr in dieser idyllischen Kleinstadt, Vorstadt. Und geht der Spur dieses Ohrs nach, zusammen mit Sandy, der Tochter des lokalen Sheriffs, gespielt von Laura Dern. Und die beiden werden dann in so eine düstere Nachtclub-Welt gezogen, in eine Gangsterwelt, in der es sexuelle Sklaverei gibt und alle möglichen Perversionen und dunklen Gelüste. Und irgendwie muss sich dann am Ende Jeffrey wieder aus dieser Welt befreien oder diese zwei Welten ineinander integrieren. Ja, und wie gesagt, ich finde, hier steckt eigentlich schon alles drin, was dann David Lynch später nochmal auf Hollywood bezieht, in Mulholland Drive oder in Lost Highway oder so, zu sagen, wir gucken jetzt mal hinter die Tapetentür. Wir schauen, was steckt eigentlich dahinter.
Ja, voll. Man hat das Gefühl, da ist so ein bisschen der Lynch, der dann sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, jetzt war Dune und das ist alles nicht so gut gelaufen. Und jetzt setze ich mich hier aber in den Sattel und jetzt reite ich auf meinem eigenen Pfad bis zum Ende irgendwie. Okay, das klingt jetzt irgendwie sehr bitter. Aber es ist eigentlich was total Schönes, wie er sich da wirklich hinsetzt und man merkt, also das ist so ein Film, da merkt man, er ist jetzt angekommen irgendwie bei sich und bei dem, was er machen will. Ich finde es bei dem Film auch ganz toll, wie viel Hitchcock-eske Anleihen das für mich irgendwie so ein bisschen hat. Also ich weiß, dass das Fenster zum Hof ein sehr prägender Film für Lynch war und er den sehr, sehr mochte. Und ich finde die Art, wie zum Beispiel Laura Dern in diesem Film dann aus dem Dunkeln kommt und wie sie angeleuchtet wird und wie dann der Soundtrack ertönt, das hat mich alles sehr an Hitchcock erinnert und wie er zum Beispiel in das Fenster zum Hof. Grace Kelly ist, glaube ich, die Schauspielerin, die da die weibliche Hauptrolle spielt, wie sie hereinkommt und inszeniert wird. Man merkt diese ganzen klassischen Hollywood-Anleihen und gleichzeitig, was bei Lynch so faszinierend ist und sich auch durch die ganze Filmografie zieht, ist, dass er so eine Liebe hat für dieses klassische Hollywood und eine Liebe für dieses Country, für so Country-Ästhetik, Amerikaner-Ästhetik, aber gleichzeitig ist ihm konstant bewusst, dass mit dieser Ästhetik und in dem allen irgendwie sehr großes Leid schwebt, dass da sehr viel Leid von Frauen vor allem, was sehr präsent ist in seinen Filmen, auch immer mitschwingt, was er auch irgendwie in all seinen Filmen dann mitreflektiert. Und er ist immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Liebe, die er für all das hat und dem Leid, was es aber auch verkörpert. Das, finde ich, sieht man in all seinen Filmen und auch irgendwie hier so richtig das erste Mal.
Ja, total. Und wo du gerade Hitchcock erwähnst, dann muss man natürlich Bernard Herrmann gleich mit erwähnen. Den hast du uns ja auch schon mal mitgebracht in, glaube ich, unserer ersten Folge, in der Herbstfolge. Und ich finde, dieser Track hier hat auch den totalen Bernard Herrmann Sound, was ja auch total zum Thema Classical Hollywood, wie du es gerade sagtest, passt. Also hier finde ich, das ist dieser Moment in Time, wo zum ersten Mal alles zusammenkam. Man sieht es und man sagt, ja, stimmig. So kann es weitergehen.
Genau, und so ging es weiter bis zum Ende seiner Karriere. Apropos Hollywood, wir machen jetzt wirklich den Abstecher nach Hollywood. Ich habe gerade gesagt, dass ich eigentlich diesen Lynch in den Suburbs, in den amerikanischen Suburbs, mit am liebsten mag. Ich glaube, weil es so cozy ist und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass mein liebster Lynch-Film, neben vielleicht dem Twin Peaks-Film, Inland Empire ist. Und aus dem hören wir jetzt einen Track, der heißt Ghost of Love von David Lynch selbst.
Inland Empire, es ist so lange her, dass ich diesen Film gesehen habe und trotzdem hat dieser Track mich jetzt irgendwie wieder zurück in diese Stimmung geholt. Ich habe diese grisseligen Bilder vor mir gesehen. Dieser Film ist ja, glaube ich, mit so DV-Kameras gedreht worden. Sieht so ein bisschen aus wie von meinem Vater die Urlaubsvideos. Aber das gibt dem Ganzen auch so seinen ganz eigenen bedrückenden, ja, Charme will ich nicht sagen, eher Style. Und dazu David Lynchs Stimme, die dann quasi so aus dem Off als der Gott dieser Welt in diesen Film hereindringt, ist schon einfach sehr, sehr spooky. Also ich finde diesen Track sehr sexy irgendwie, sehr verträumt, irgendwie aber auch brodelnd, gerade durch diesen Zug, der da die ganze Zeit reindampft aus dem Hintergrund. Da tun sich natürlich auch sofort diese Soundscapes auf aus Eraserhead, diese blubbernden Heizungen, diese Dampfmaschinen, dieser Steampunk, den es ja auch beim Elefantenmensch ganz, ganz stark gibt. Und gleichzeitig denkt man natürlich bei Zügen und Hollywood auch sofort an diese ganz starke Verknüpfung von, ja, Film und Zug. Also der Zug, der einfährt im Bahnhof La Ciotat, der erste Film, den es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, ich weiß nicht mehr, wie dieser Track eingesetzt ist im Film, aber ich bin so ganz, wie ich es eigentlich vorhin beschrieben habe, gerade so von dem Track heimelig eingenommen. Ich konnte mich da irgendwie reinkuscheln in dieses bluesige, in dieses mild-rockige, in diese Autotune-Stimme von David Lynch. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass er auch damit gearbeitet hat, vor allem so früh. Mhm. Und gleichzeitig bin ich aber auch bedrückt. Und das ist, glaube ich, auch ungefähr die Stimmung, in der mich Inland Empire damals entlassen hat.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Inland Empire, vielleicht sage ich noch mal kurz was zur Handlung, beziehungsweise vielleicht eigentlich auch nicht. Es geht um Nikki Grace, gespielt von Laura Dern. Und mehr Plot kann ich mir eigentlich auch sparen. Ich glaube, man kann den Film viel mehr über seine Entstehung und Form irgendwie pitchen und erzählen, was du auch schon so ein bisschen gemacht hast. David Lynch hat ja Anfang der 2000er, als es eben diesen Umbruch gab von analogen Filmen zu digitalen Filmen, eben mit so ganz klassischen DV, so Camcordern experimentiert. Und je mehr er rumexperimentiert hat, als er sich irgendwie mit der guten Freundin Laura Dern zusammengesetzt hat und irgendwie kleine Szenen gedreht hat, umso mehr haben die sich verwoben und umso mehr Ideen hatte er. Es gab kein Drehbuch. Jeden Tag hat er dann irgendwie neue Ideen aufgeschrieben und immer mehr Leute und SchauspielerInnen an Bord geholt. Und ja, he made it up as he went along. Aber das kann auch was Gutes sein, wie man an diesem Film sieht. Daraus ist sein längster Film geworden. 3 Stunden geht er. Und er ist eben in einer sehr kriseligen, frühen digitalen Videooptik. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen sein experimentellster Langfilm, neben Eraserhead, würde ich wahrscheinlich sagen. Aber ich liebe diesen Film, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen Lynch in so seiner pursten Form ist. Und es gibt ja so, es gibt ja viel Gerede darüber, dass der so grisselig ist von der Optik und dass das vielleicht alles nicht so toll aussieht. Und da würde ich schon irgendwie sagen, Blödsinn. Ich finde, der Film hatte teilweise super schöne Bilder. Ein paar Bilder, die mich, glaube ich, mit am längsten verfolgen werden aus Lynch-Filmen. Und es ist so ein ganz, ganz toller. Ja, und es ist ein ganz toller 3-stündiger Rausch. Und ich finde, es ist auch ein sehr verspielter Rausch. Für mich gibt es so Projekte in der Filmgeschichte, in der Seriengeschichte, in der Musikgeschichte wahrscheinlich auch, die irgendwie so Benchmarks sind. Du hast eben auch so Tentpole schon mal gesagt. Und das sind für mich so Filme, die wirklich einmal so durchdeklinieren, was alles mit der Technologie, die gerade so vorhanden ist, möglich ist. Und da gehört so Man with a Movie Camera zum Beispiel für mich dazu, von Chiga Vertov. Aber das ist für mich auch so einer, der irgendwie dieses neue Medium digitaler Film genommen hat und gesagt hat, okay, was kann man denn alles damit machen? Und das wird einmal 3 Stunden lang durchdekliniert. Und natürlich ist dieser Film an sich jetzt kein Feel-Good-Film. Er hat wirklich sehr schockierende Horrorsequenzen und Bilder, aber ich finde ihn auch verspielt in seiner Form und kann daran Spaß haben. Und ich kann ja auch nicht mehr sagen, wann genau dieser Song vorkommt in diesem 3-stündigen Rausch. Ich habe den Film einmal gesehen, letztes Jahr im Kino, das war ganz toll. Aber ich habe den einfach wirklich nur noch als so 3-stündige Traumerfahrung im Kopf, die ich aber niemals mehr missen möchte.
Das geht mir sehr ähnlich. Ich war auch sehr müde, als ich den gesehen habe. Das war dem noch sehr zuträglich. Und ich habe auch, wenn ich jetzt daran denke, so einzelne Bilder im Kopf, von denen ich mich wirklich frage, ob ich sie vielleicht geträumt habe oder ob sie tatsächlich im Film vorkommen. Natürlich diese geniale Szene, wo sie mit Zigarettenstummeln sich Löcher in ihre Kleider brennen, weil man sagt, wenn man sich ein Brandloch in ein Kleid brennt und dann hindurchschaut, dann sieht man die Wahrheit. Und dann schaut Laura Dern durch dieses Brandloch und wir sind plötzlich irgendwie im Wald und treffen auf einen Mann, der an einem Schuppen steht. Und also so assoziativ funktioniert ja die Logik dieses Films und man geht irgendwie auch mit. Yeah. Ich fand es trotzdem, das weiß ich noch, ziemlich anstrengend. Aber auf jeden Fall total lohnenswert und zum Ende hin auch richtig, richtig, also ich glaube, für mich ist das auch der düsterste, nihilistischste David Lynch-Film. Mhm. Selbst sowas wie Fire Walk With Me oder die Staffel 3 von Twin Peaks haben sich nicht so tief in die Dunkelheit spiralisiert, will ich sagen. Und In the Empire zeigt mir auch wenig Ausgänge daraus. Es ist schon ein Albtraum.
Ja, es ist ein Albtraum, so ein Albtraum-Irrgarten. Gleichzeitig finde ich, das ist so ein Film, auch wenn er unangenehm ist, ich würde wirklich jeder Person mal empfehlen, den zu gucken, allgemein David Lynch-Filme zu gucken, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, und das ist der vielleicht in der pursten Form, es ist auch ein bisschen Schulung von der Art, wie man Filme sieht. Und das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen überheblich ist von mir, aber manchmal, dadurch, dass diese Filme so viel Traumlogik verfolgen, lernt man so ein bisschen, sich von klassischer Filmlogik zu lösen, wie man sie sonst aus anderen herkömmlichen Filmen kennt. Und ich finde, dass man, sobald das passiert, sehr viel freier auf gewisse Filme guckt und sie mehr genießt und sich weniger an so Sachen aufhängen, die eigentlich für die Experience gar nicht so wichtig ist, sind, an irgendwelchen Plotholes oder so.
Also, Logiklücken.
Genau, also
ja, genau.
Von sowas musst du dich bei Lynch lösen und sobald das passiert, habe ich das Gefühl, es ist wirklich eine sehr gewinnbringende Erfahrung für sämtliche Filme, die man irgendwie guckt. Ich finde, David Lynch gucken ist auch so ein bisschen Filmschule in der Hinsicht oder irgendwie Schule darin, wie man irgendwie Filme cool gucken kann. Vielleicht nicht am besten, das ist natürlich auch total Geschmackssache und total subjektiv, aber ich finde es auf jeden Fall sehr gewinnbringend. Und ich kann ja noch eine Sache kurz zum Song sagen, weil wir jetzt sehr viel in den Film reingegangen sind, aber wir sind ja Rausch, das Soundtrack-Radio. Und du hast schon gesagt, er tuckert so ein bisschen wie so ein Zug dahin. Diese Zug-Assoziation hatte ich auf jeden Fall auch. Aber es ist auch so Fabrik-Ambience für mich. Also irgendwie habe ich das Gefühl.
Tschuk, 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 tschuk. Stimmt, hat so was sehr Mechanisches.
Genau, es hat immer was total Mechanisches. Und ich stelle mir wirklich vor, wie irgendwie so David Lynch in so einer Fabrik sitzt. Wir sind unten. Stehen irgendwo in so einer Halle und da sind irgendwie lauter Laufbänder, die tschuckern und er ist irgendwo ans Mikrofon gegangen und macht eine Lautsprecherdurchsage. So, das, den Vibe hat der Song für mich ein bisschen auch. Es hat auch so ein bisschen was, ich habe auch so eine Musical-Assoziation gehabt. Es gibt ja in Musicals auch immer diese Arbeiter-Songs, die am Fließband sind oder keine Ahnung, bei Les Miserables diese Arbeiter, ja, die ganze Zeit dieses Tau ziehen, wenn da irgendwie so ein Schiff kommt, wo dann irgendwie Jean Valjean steht und dann kommt noch Javert.
Und, look down.
Look down. Ja, und das sind ja immer super lahme Songs. Also die das ist ja von niemandem der Favorite Song. Aber hier dachte ich so, das ist so ein bisschen auch vielleicht seine Version davon. Seine Version von so einem Arbeitersong. Und gleichzeitig geht es natürlich inhaltlich gar nicht darum. Da geht es um Liebe. Aber das finde ich auch ganz schön. I don't know, da haben meine Assoziationen auch wild rumgespielt. Aber ich finde das irgendwie sehr gewinnbringend und schön.
Und dieser Track, finde ich, korrespondiert auch mit einem anderen Track, den David Lynch selbst komponiert hat, nämlich The Pink Room aus Twin Peaks Firewalk With Me. Der klingt recht ähnlich und hebt sich ja dann doch von dieser Angelo Badalamenti-Musik sehr ab. Also ich finde, David Lynch auch als Musiker hat ja einen sehr distinktiven Style. Und diese Überleitung würde ich gleich aufgreifen, voll, denn Twin Peaks Firewalk With Me ist auch der Film, über den ich jetzt als nächstes sprechen möchte, beziehungsweise über ein Lied aus Twin Peaks Firewalk With Me, der Film zur Serie. Und zwar gesungen von Little Jimmy Scott oder Crying Jimmy Scott oder einfach nur Jimmy Scott, der Track Sycamore Trees, komponiert von Angelo Badalamenti. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, wenn ihr in einer Vorstadt wohnt oder sonst auch in einem kleinen Dorf und es ist schon Nacht, dann geht doch jetzt bitte raus und macht einen Spaziergang. Ich glaube, das ist der Stimmung dieses Podcasts und der Tracks, die kamen und die noch kommen, sehr zuträglich.
Ein sehr epochaler Track, irgendwie eine sehr große Geste und gleichzeitig ein unfassbar bedrohlicher Song, finde ich. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, gut, ich kenne natürlich auch den Film, ich kenne die Serie schon, ich habe dazu natürlich auch ein bisschen Kontext, aber ich habe schon das Gefühl, der Song hört sich an, als würde man gerade so ein bisschen am Eingang zur Hölle stehen, am Eingang zum Ende irgendwie oder zum Ort, wo alles endet. Da erwartet einen nichts Gutes. Es ist ein Song, der einen willkommen heißt, aber gleichzeitig auch schon wissen lässt, du wirst hier keine gute Zeit haben und wir haben auch nichts Gutes mit dir vor.
Ja, auch eine gewisse Auswegslosigkeit steckt da drin. Und aber auch so eine Indifferenz. Vielleicht weiß ich jetzt auch gerade zu viel über die Szene, aber es ist ja quasi wirklich eine Bühnensituation, die wir sehen in dieser Szene. Little Jimmy Scott ist ja selbst in der Szene und singt den Song zu Strobolichtern im Red Room, also quasi diese surreale Anderswelt von Twin Peaks, das Jenseits, das einfach so ein Raum mit fetten roten Vorhängen und diesem schwarz-weißen Boden, und dort befindet sich dann dieses Figurenensemble an diesen seltsamen Charakteren, die man nicht so richtig einordnen kann, von denen man auch gar nicht weiß, sind die gut, sind die böse, sind die jenseits von gut und böse, gibt es überhaupt ein Entkommen aus diesem Ort, also dieses ganz diesseitige dieser heimlichen Kleinstadt und dieses ganz jenseitige dieses Red Rooms ist ja, was Twin Peaks total ausmacht. Und ich finde, dieser Song ist, wie du schon sagst, so ein Schwellensong. Der macht die Tür auf, aber wohin, wo vielleicht kein Weg zurückführt. Und das ist ja auch lange Zeit der schlimme Cliffhanger von Twin Peaks gewesen, bis Season 3 uns erlöste, um uns dann in den nächsten schrecklichen und wahrscheinlich niemals aufzulösenden Cliffhanger zu schicken. Und der Track selbst, das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, enthält ja tatsächlich auch das Laura Palmer Love Theme. Das ist da am Ende reingemischt. Mhm. Also diese ganz tiefen Synths, dieses Dröhnen, das ist sowieso sowas total Bedrohliches. Und das Wort Unsettling, es lässt sich nicht so gut auf Deutsch übersetzen, aber Unsettling ist, was ich genau mit diesem Lied hier assoziiere. Auf eine ganz traurige Art und Weise. Auch dieses Saxophon, das diesen, dass die Melodie dann nochmal nachsingt, mhm, in dieser zweiten Strophe. Wow, da kriege ich gruselige Gänsehaut.
Ja, es ist so ein Abgesang irgendwie. Man hat das Gefühl, es hat auch irgendwie was von so, das ist vielleicht eine sehr morbide Assoziation gerade so, aber als würde man so in einen Raum kommen und es wird für einen selbst schon irgendwie das Lied zur Beerdigung gesungen und man weiß noch gar nicht, dass man stirbt. Mhm. Irgendwie ist das so eine Assoziation, die ich gerade damit habe. So was ganz komisch traumhaftes, albtraumhaftes, so was passiert hier gerade, aber mir geht's nicht gut und ich bin nicht sicher und trotzdem so eine Gelassenheit da drin, die das Ganze noch bedrohlicher macht, noch schlimmer, noch brutaler in der Wirkung.
Wo du gerade sagst, brutal in der Wirkung. Ich finde, diese Stimme von Jimmy Scott ist einfach so zerreißend, herzzerreißend. Also Lou Reed hat gesagt über Jimmy Scott, er kann dir das Herz brechen. Und ich finde, das ist generell eine total interessante Gesangsstimme. Also Jimmy Scott hatte eine Hormonschwäche als junger Mensch, die seinen Stimmbruch verhindert hat. Und jetzt changiert diese Stimme irgendwo zwischen Kind und Erwachsen, zwischen Mann und Frau. Man kann sie gar nicht so zuordnen und trotzdem trifft sie einen wirklich direkt ins Herz. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz interessante Stimme und auch eine ganz interessante Person, die in dem Film, wie gesagt, ja selbst auftritt und dann am Ende des Liedes so ausfadet. Also wie ein Geist verschwindet einfach Little Jimmy Scott vor diesem Vorhang. Also ganz, ganz unheimlich blenden da irgendwie Realität und Fiktion ineinander über.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, Stimmen können nicht per se männlich oder also so Mann oder Frau sein. Ich glaube, vor solchen Vergleichen würde ich immer so ein bisschen aufpassen irgendwie. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Und da kann ich mich natürlich auch anschließen bei der Beschreibung. Und es ist, das, man kann ja noch kurz wenigstens was zum Film sagen. Bei Twin Peaks ist es ja so, dass wir in den ersten zwei Staffeln den Mordfall von Laura Palmer begleiten, die verstorben ist, nicht verstorben ist, die ermordet wurde. Und wir wissen nicht genau, warum. Und wir begleiten den Hauptcharakter bei der vermeintlichen Lösung dieses Mordfalls. Und nachdem diese Serie abgesetzt wurde, hat David Lynch eben noch einen Film gemacht, eben diesen Twin Peaks, der Film oder Fire Walk With Me, wo im Grunde die Nacht des Mordes von Laura Palmer noch einmal durchexerziert wird und erzählt wird. Und ich finde, das ist mit Abstand der gruseligste, furchtbarste Watch in David Lynchs Diskografie und gleichzeitig auch sein bester Film. Weil er so tragisch ist, weil er so schrecklich ist in dem, was da abgebildet wird. Also was wir da für Übergriffe sehen, die am Hauptcharakter vorgenommen werden, sexuelle Übergriffe. Es ist wirklich keine Good Time und gleichzeitig ein ganz beeindruckender Film. Ja, genau.
Und das passt ja auch total zu dem, was du eigentlich vorhin gesagt hast, dass es diese Totenmesse ist. Du kommst in den Raum und die singen schon das Lied für deine Beerdigung. Wir als Zuschauende wissen natürlich, worauf das hinausläuft. Wir haben ja Twin Peaks, die Serie, schon gesehen. In Folge 1 wird Laura Palmer tot aufgefunden und hier lebt sie wieder. Und wir sehen, wie dieser Tag unweigerlich auf Laura Palmers Ermordung hinsteuert. Und dieses Unvermeidliche, das spiegelt sich, wie du schon gesagt hast, ja in diesem Lied auch so wunderschön wieder. Deswegen passt es auch so gut zu diesem Film, den ich auch so gerne mag, den Quentin Tarantino hat sagen lassen, er will nie wieder einen David Lynch-Film sehen, weil er keine Ahnung hat, ehrlicherweise.
Ja, Tarantino ist auch einfach, je länger man ihm zuhört, umso mehr denkt man, wie konnte dieser Mann jemals vernünftige Filme drehen? das ist schon manchmal sehr frustrierend, auch bei seinen letzten Äußerungen, die er da gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber ja, ach, wir müssen dem ja gar nicht mehr Aufmerksamkeit geben. Vielleicht macht er irgendwann mal einen 10. Film. Bis dahin kann er in noch so vielen Podcasts zu Gast sein. I don't care anymore. Aber weißt du, was mir noch sehr wichtig ist? Twin Peaks, und zwar auch Twin Peaks Staffel 3. Ich habe auch einen Twin Peaks Track mitgebracht. Und Twin Peaks Staffel 3 ist ja nochmal ein ganz anderes Werk. Und gleichzeitig hat es natürlich auch wieder einen ganz tollen Soundtrack von Angelo Badalamenti. Gott hab ihn selig. Und da hören wir jetzt rein in den Song Heartbreaking.
Oh, ich wusste, dass du den auswählst. Ich freue mich so.
Oh, da werden irgendwie Erinnerungen an Staffel 3 wieder wach. Das war für mich irgendwie ein ganz toller Sommer, in dem ich das gesehen habe. Ich war so noch mitten im Studium. Das Wetter war so gut und ich habe mich, Grüße an Luca an dieser Stelle, immer wieder mit meinem guten Freund Luca getroffen, um mit seinem HBO-Account oder was war das, wo das zu streamen war? Ich glaube irgendwo da. Dann in seinem Zimmer bei abgedunkelten Fenstern auf dem Boden sitzend die neue Folge Twin Peaks Season 3 zu gucken. Das war wirklich ein ganz besonderes Seherlebnis für mich. Und dieser Track sticht auch total heraus, finde ich. Ich weiß, dass ich sonst von dem Score etwas enttäuscht war von Staffel 3, aber es gibt eben diesen einen Track, Heartbreaking, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch von Angelo Badalamenti selbst am Klavier in so einem Restaurant performt wird in Twin Peaks Season 3, nachdem Cooper in seiner Alter-Ego-Version irgendwie an einem Automaten den Jackpot gewonnen hat. Das ist alles ein bisschen diffus in meiner Erinnerung. Ich weiß aber, dass ich ganz, ganz unverhofft emotional berührt war von diesem Stück. Und ich finde, es ist auf jeden Fall auch das, was von Angelo Badalamenti in Staffel 3 bleibt, was uns Staffel 3 da auf jeden Fall noch geschenkt hat. Neben diesen ganzen anderen tollen Songs, die ja im Roadhouse auch performt werden und was Johnny Jewel noch beigetragen hat zum Twin Peaks Soundtrack.
Ja, du sagst gerade schon ganz viele Stichworte zur Staffel. Und ich habe auch überlegt, wie viel möchte ich eigentlich dazu erklären und mal so eine Inhaltsangabe geben, denn wir sind ja mitten in der Serie und wir hoffen natürlich, denke ich beide, dass falls ihr Twin Peaks noch nicht gesehen habt, vielleicht darauf Lust bekommt. Es war ja für uns beide auch so ein bisschen der Einstieg ins Lynch-Werk und ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg die alle drei Staffeln findet ihr auch aktuell auf Arte in der Mediathek, wenn ihr das hört, noch bis zum Ende des Jahres 2026. Also zieht ihr euch die gerne rein, aber vergesst nicht zwischen Staffel 2 und 3 den Film zu gucken und vielleicht auch noch The Missing Pieces, die Deleted Scenes des Films. Ja, und du hattest mit deiner Assoziation, du hast dich schon richtig erinnert an die Szene, Cooper oder eine Version von Cooper sitzt in diesem Restaurant und auf einmal spielt jemand dieses Stück und er wird auf einmal ganz sentimental und man weiß nicht genau warum und es wird auch nie genau erklärt. Warum? Es ist nicht Angelo Badalamenti selbst, der da spielt, das ist ein Schauspieler. Aber ja, es ist ein Stück, was total raussticht und was zu so einem, wo auch so ein großer Moment in der Serie draus gemacht wird, der aber sehr unerklärt bleibt. Insgesamt kann ich zu dem Song gar nicht so viel sagen, außer dass er unfassbar zärtlich und schön gespielt ist. Und er mich immer sehr rührt. Er hat irgendwie eine ganz tolle Stimmung. Ich habe nochmal nachgelesen, David Lynch hat natürlich Angelo Badalamenti auch bei diesem Song wieder ganz tolle Anweisungen gegeben. Er hat geschrieben, I need some Italian restaurant music. Oh, ich versuch's mal in David Lynch Impression. I need Italian restaurant music. Give me 3 songs. One of them should be kind of peppy. One of them should be slow and sad and heartbreaking. Ja. Das war meine David Lynch Impression und das war die Anweisung, die er gegeben hat. Ich hoffe, ich habe ihm ich hoffe, ich habe ihm Tribut gezollt damit. Ja, und es ist ganz simpel und der Song ist auch simpel. Es ist einfach nur ein schönes kleines Stück, aber manchmal braucht es auch nicht mehr. Und wie ich ja schon mal über Twin Peaks gesagt habe, da ist so viel Tragik und so viel Chaos und so viel Trauer und in all dem aber auch trotzdem so viel Wertschätzung von der Schönheit der Welt und des Lebens und der kleinen Dinge. Und vielleicht ist eins dieser kleinen Dinge einfach auch dieser Track.
Ich kenne dieses Gefühl aber auch. Man ist irgendwo, man steht in einem Fahrstuhl, irgendwo läuft eine Musik, man hört einen Straßenmusikanten, irgendwas. Plötzlich punktiert es einfach deine Schutzschicht und du bist total gerührt von irgendeinem Song, der irgendwo rauf und runter dudelt. Ich kenne das Gefühl sehr gut.
Ja.
Und jetzt, wo ich an die Szene zurückdenke, erinnere ich mich auch daran und ich finde es sehr schön, eigentlich diesen unerklärten, und vieles bleibt unerklärt in Season 3, diesen unerklärten Gefühlsausbruch, der ja dann vielleicht doch den echten Cooper nochmal durch den neuen Cooper durchscheinen lässt. Denn ich glaube, das kann man schon verraten. Wir alle haben erwartet, dass Dale Cooper wiederkehrt in Staffel 3. Und das tut er auch so in der vorletzten Folge. Bis dahin ist es zwar Kyle MacLachlan, der aber, wie du schon sagtest, eine andere Version seiner selbst spielt, die quasi gar nicht reden kann, sondern nur so einzelne Worte und so unbewegt durch die Sets geschoben wird. Das ist alles auch sehr lustig. Mhm. Ab einem gewissen Punkt habe ich gedacht, ich habe den Witz verstanden, aber dann kamen noch 15 weitere Folgen, die genauso weitergingen. Und irgendwann dachte ich, okay, nee, ich glaube, das ist der Witz. Und jetzt inzwischen sehe ich das Ganze anders, finde ich das interessant, diese Lethargie, dieses irgendwie Nicht-Da-Sein und dann doch eben von diesem einen unvorhergesehenen Moment wieder zurückzukehren, berührt zu werden. Ja, das ist irgendwie schön.
Ja, total. Und weißt du, was auch schön ist, Mirko? Dein nächster Track.
Ja, das ist actually true. Und zwar sind wir jetzt in Lost Highway. Das ist mein Lieblings-David Lynch-Film und der enthält auch richtig viele gute Musik. Es ist eigentlich quasi derselbe Film wie Mulholland Drive, nur schon davor. Deswegen finde ich, Mulholland Drive kriegt immer so viel Credits und Lost Highway so wenig. Dabei ist der so toll, so spooky, so energetisch. Und es gibt auch eine ganz tolle Szene, in der hören wir den Song to the Siren von der Band This Mortal Coil. Und den möchte ich jetzt auch mit dir, mit euch hören.
Ach Mirko, ich bin in diesem Track so ein bisschen weggeschwebt gerade.
Oder?
Ich weiß gar nicht. Der hat so angefangen und dann war auf einmal schon vorbei und ich war so komplett in so einer dreamy, entspannten, sehr schönen Zone. Und ich weiß gar nicht mehr, und ich habe den Film letzte Woche geguckt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Szene das vorkommt. Ist das in einer der Sexszenen? Das wäre jetzt gerade so meine erste Assoziation.
Es ist diese Sexszene auf der Motorhaube gegen Ende, bevor im Hintergrund dieses Strandhaus explodiert. Also quasi eigentlich genau die Szene, in der die Traumwelt zusammenbricht in Lost Highway.
Ich finde den Song sehr, sehr schön. Auch wenn ich meine Probleme habe mit Lost Highway. Ich weiß, das ist dein liebster Lynch. Ich muss sagen, dass das einer der Filme ist aus einer Filmografie, mit denen ich am wenigsten anfangen kann, zusammen mit, du hast eben schon erwähnt, dass er sich ähnelt mit Mulholland Drive. Auch mit Mulholland Drive kann ich nicht so viel anfangen. Und bei Mulholland Drive kann ich irgendwie noch besser beschreiben, was es ist, was mich da stört. Bei Lost Highway fällt es mir super schwer. Das habe ich für mich noch nicht artikulieren können. Es mag zwischendurch auch am doch sehr irritierenden Soundtrack aus heutiger Zeit gelegen haben, der mich doch zwischendurch ein bisschen rausgeschreckt hat, wenn da sehr viel Rammstein ertönt, sehr viel Marilyn Manson auch zwischendurch ertönt. Das kann man natürlich David Lynch heutzutage jetzt nicht in irgendeiner Weise böse auslegen, dass man mittlerweile auf diese Künstler anders blickt. Aber das waren so Momente, die mich sehr aus dem Film rausgerissen haben und ich glaube auch so ein bisschen mein Enjoyment beschränkt haben. Nichtsdestotrotz, da sind tolle Szenen drin, aber irgendwie, manchmal kann das Werk von Lynch sehr kalt daherkommen und ich kann nicht emotional reinfinden. Und bei Inland Empire, obwohl dieser Film so kalt daherkommt, da finde ich irgendwie trotzdem noch rein, obwohl ich eigentlich denke, da müsste es am wenigsten möglich sein, aber da geht's. Aber bei Mulholland Drive und bei Lost Highway ist das mir gar nicht gelungen.
Ja, ich verstehe schon so ein bisschen. Warum? Ich glaube, bei Inland Empire ist es auch wirklich dank Laura Dern, an der man sich so festhalten kann und die einen so durch den Film trägt. Und hier bei Lost Highway haben wir es ja auch tatsächlich mit einem kompletten Cast-Tausch eigentlich zu tun. Also, um ganz kurz zu versuchen zu erklären, worum es geht um Fred und Renee, ein Paar, und dann findet relativ früh im Film ein Mord statt an Renee. Und Fred wird dafür inhaftiert, kommt ins Gefängnis und verwandelt sich von einem Tag auf den nächsten in eine komplett andere Person. Und alle sind, okay, was geht? Ich denke, wir lassen ihn einfach frei. Und dann folgen wir einer anderen Figur, nämlich Pete, ehemals Fred, der dann eigentlich wieder auf eine andere Version von Renee trifft. Und wir uns ja quasi in einer Traumversion desselben Lebens befinden, bis wir am Ende verstehen, dass wir uns in einer Zeitschleife eigentlich befinden. Das klingt jetzt alles so, als könnten da Leute auf Reddit ganz tolle Diagramme zu zeichnen oder man könnte irgendwie eine 5-stündige Filmanalyse auf YouTube hochladen. Aber so einfach ist es dann eben doch nicht, weil der Film in dieser Traumlogik, wie du schon gesagt hast, bleibt und nicht irgendwie so ein Zeitreisekram anfängt, sondern diese ganzen Versatzstücke immer irgendwie poetisch oder psychologisch benutzt und nicht versucht, da tatsächlich eine, ich sag mal, logisch nachvollziehbare, aber dafür emotional nachvollziehbare Geschichte von Traum und Realität zu erzählen. Und ich habe vorhin auch schon mal Silent Hill erwähnt. Ich bin ja ein riesen Silent Hill-Fan und das muss auch hier irgendwann noch gewürdigt werden in einer Folge. Und Lost Highway ist so eins der größten Vorbilder für insbesondere Silent Hill 2. Daraus begründet sich auch meine Liebe für den Film Lost Highway. Ich weiß aber auch total, was du mit kalt meinst. Das stimmt schon. Dadurch, dass ihm dieses Suburbane total abgeht und eigentlich auch so ein bisschen der Humor, also ich würde sagen, es ist der unlustigste David Lynch-Film, vielleicht zusammen mit Inland Empire, hat der ja was ganz im wahrsten Sinne des Wortes Cooles. Ich finde den Film einfach richtig cool. Ich finde ihn extrem cool. Aber er ist so cool, dass er auch kühl ist dadurch eben.
Aber gleichzeitig hat er für mich auch so ein bisschen so ein und das auch das kann man dem Film nicht vorwerfen. Also ich frage mich wirklich, ob ich da einfach super oberflächlich an diesen Film rangehe. Aber wie gesagt, ich habe einfach ich habe einfach meine Probleme da reinzukommen noch. Bitte verzeiht mir alle Film-Nerds da draußen, die jetzt diesen Podcast hören. Ich habe da einfach nicht reingefunden und ich habe das Gefühl, dieser Film ist auch so ein bisschen so 2000er Film-Bro Vibe. Also so, ich habe das Gefühl, das könnte auch irgendwie so als Poster an der Wand hängen, neben dem Pulp Fiction Poster.
Jetzt machst du mir Fight Club noch mal hast, hier, oder was?
Ja, und Fight Club sowieso, den mag ich auch nicht. Aber,
oh nein!
Aber ich finde, ich weiß nicht, der hat für mich so einen Vibe von so einem Film. Du hast eben schon gesagt, da haben Leute dann bestimmt so 100 Fantheorien und irgendwelche Reddit-Threads drüber geschrieben. Und ich glaube, das hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf, während ich das geguckt habe und war dann davon genervt. Ich weiß nicht, Mulholland Drive, da gibt es doch auch diese 10 Tipps, die David Lynch mal gegeben hat, der alte Troll, wie man diesen Film entziffert. Und dann denken irgendwie Leute, das ist jetzt die beste Art, dieser Kunst zu begegnen, indem wir irgendwie diese Sachen entziffern, als wäre Film ein Rätsel, was wir lösen müssen. Und das kann man Lynch nicht vorwerfen. Und der Film ist nicht so gebaut. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist einer der Filme, der sich am ehesten dafür eignet, diese Rezeptionsart zu belohnen. Und vielleicht ist es das, was mich nervt. Aber wie gesagt, ich weiß, dass ich da dem Film gegenüber sehr unfair bin und ich kann auch selber noch nicht ganz beschreiben, was mein Problem ist. Verzeih mir, Kurt.
Wahnsinnig unfair. Aber ich verstehe auch schon so ein bisschen, was du meinst. Oder ich glaube, ich verstehe auch die. Ich glaube, ich verstehe, was dir an David Lynch gut gefällt und das bedient dieser Film tatsächlich nicht besonders gut. So würde ich es sagen. Ja. Aber lass uns vielleicht nochmal zurück zu dem Song To the Siren kommen, denn was wir hier hören, ist ein Cover des Originals von Tim Buckley, der Vater von Jeff Buckley. Ich weiß nicht, ob der dir geläufig ist. Das ist ein Musiker, den ich auch sehr gerne höre. Und Song to the Siren wurde von This Mortal Coil gecovert, eine Band, die unter anderem aus den Cocteau Twins bestand und ebenfalls Jeff Buckley featured. Und David Lynch wollte diesen Song eigentlich schon im Blue Velvet einsetzen, hatte damals aber nicht genug Geld, um sich die Lizenzrechte dafür zu kaufen. Und dann 10 Jahre später in Lost Highway war es soweit und er konnte es endlich tun. Es sollte eigentlich in der Jeffrey und Sandy Tanzszene damals zu sehen sein und jetzt eben hier in der Sexszene auf der Motorhaube. Und ebenfalls zu hören in Lovely Bones von Peter Jackson. Ganz komischer Film.
Oh, ich hatte total die Peter Jackson-Assoziation tatsächlich dabei, aber ich dachte, das sage ich dir jetzt nicht auch noch, weil ich musste an Herr der Ringe denken. Und ich
dachte, oh, ja, das hat auch so Enya-Vibes, ne?
Ja, es gibt doch diesen May it be,
auch der Track ist schön.
Irgendwie im, ja. Im Herr der Ringe. Und ja, und es hat auch so was Sphärisches und dann singt noch so eine schöne Stimme drüber. Das hat mich total an diese Abspannmusik aus mehreren Herr der Ringe-Filmen. Also mehrere.
Es hat was Elbisches, was Elbenhaftes, das stimmt. Aber es geht ja auch um Sirenen, die die Seemänner in die Klippen locken.
Ja, gut, jetzt hat der, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, dann kriegt der Song auch nochmal einen böseren Twist. Aber ich muss sagen, ich habe gar nicht viel auf den Text geachtet. Ich fand es einfach so schön, da einfach mitzuschweben. Die Sirenen haben mich bekommen, Mirko. Sie haben mich gekriegt.
Ja, der Text ist einfach touch me, come over here. Also das ist
manchmal ist das alles, was es braucht.
Ja, manchmal ja. ja. Was ich jetzt brauche, ist dein letzter Track, Charlie.
Ja, und ich freue mich, ich frage mich, ob du diese Überraschung schon geahnt hast. Es ist ein Track wir haben uns vorher ein bisschen abgesprochen, damit wir uns nicht zu sehr doppeln und verschiedene Projekte von Lynch natürlich hier reinbringen. Aber den wollte ich dir noch nicht verraten. Ich habe einen Song mitgebracht aus seinem letzten Kurzfilm, den man öffentlich sehen kann, auf Netflix, aus dem Film What Did Jack Do?
Der Affe.
Ein Song von David Lynch und einem singenden Affen namens Jack Cruise. Und der Song heißt True Love's Flame. Und den hören wir jetzt.
Ah ja, ich weiß wieder, wieso ich das vergessen hatte. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es war schon ein bisschen schlimm und ich frage mich auch die ganze Zeit, welcher Mediengestalter in hier dieses Cover verbrochen hat von Jack Cruise, The Flame of Love. Ich habe auch an diesen Film nur fragmentarische Erinnerungen. Ich weiß, dass ich mich gefragt habe, wieso diese Netflix-David-Lynch-Kooperation nicht weiter ausgebaut wurde danach und war ein bisschen enttäuscht, dass es dann nur bei Jack geblieben ist. Ja, und das ist, würde ich sagen, auch ein guter Troll-Song oder Gag-Song, aber ich würde ihn jetzt nicht freiwillig nochmal hören. Wie geht's dir?
Ja, skandalös. Ich würde den natürlich noch 100-mal hören. Ich finde das ganz toll. Ich habe daran sehr viel Freude. Zur Netflix-Kooperation kann ich sagen, es war tatsächlich ja noch eine letzte Serie mit Netflix geplant, die leider nicht mehr zustande gekommen ist. Erst während Corona und dann ist er ja leider verstorben, der Gute. Genau, aber um auf diesen Song zurückzukommen, er findet statt, also ihr Hörenden da draußen, ihr fragt euch sicherlich bestimmt, was habe ich da gerade gehört? Was ist da los? Mirko will es nicht nochmal hören, ihr vielleicht auch nicht. Ja, und es stammt aus einem Kurzfilm, wie Mirko schon gesagt hat, der ist auf Netflix, den könnt ihr alle jetzt gucken, er geht auch nur so 15 Minuten, in dem wir David Lynch dabei sehen als Detektiv, wie er einen Kapuzineraffen interviewt und verhört, Jack, denn der soll eventuell einen Mord begangen haben. Und der Film ist halt so eine Parodie auf so Noir-Detektivgeschichten und Lynch und der Affe sprechen die ganze Zeit in so Tierwortwitzen und so klassischen Noir-Klischee Detektivphrasen miteinander und ich finde, und deswegen wollte ich das nochmal mit reinnehmen, egal wie du das jetzt findest oder nicht, ich finde, dieser Film zeigt, wie unfassbar lustig David Lynch auch sein kann, denn das ist und das vergisst man bei der ganzen Schwere, die oft bei seinen Filmen mitspielt und bei dem ganzen Horror und der ganzen Düsternis, das ist ein unfassbarer Comedian. Also selbst so Sachen wie Eraserhead oder so, die super abstrakt sind, haben teils Momente, die sind zum Totlachen geeignet und die sind kein Lachen aus Verlegenheit, weil man gerade verwirrt ist und ich weiß, was man mit dem anfangen soll. Also manchmal beschweren sich ja auch Leute, dass nur weil Sachen ein bisschen anders sind, dann darüber gelacht wird oder so. Das ist kein abschätziges Lachen, sondern es gibt einfach gute Gags in David Lynch-Filmen. Und dieser Kurzfilm ist einfach nur so ein kleines 15-minütiges Gag-Feuerwerk. Und ich finde das wirklich sehr charmant. Und dieser Song beendet diesen Kurzfilm dann eben, denn der Affe Jack Roos findet sich am Ende auf einer kleinen Bühne wieder und singt ein Liebeslied an ein Huhn, in das er sehr verliebt ist, Tutatoban. Ich weiß nicht, ich bin obsessed damit. Ich finde das ganz toll, dass es diesen Affen gibt. Ich finde es toll, wie der aussieht. Ich finde es toll, dass er singt. Life can be so simple. und mich kann man manchmal sehr einfach glücklich machen. Und es gibt tatsächlich eine ganze Diskografie zu Jack Roos, die dir vielleicht noch nicht sagt. Es gibt natürlich diesen Song, aber es ist eine doppelte Single. Es gibt noch einen weiteren Song, der noch länger ist, der eigentlich noch toller ist, aber ich dachte, der fällt ein bisschen aus den Regeln des Podcasts raus, weil er kommt ja nicht im Film vor. Deswegen habe ich ihn nicht gewählt. Und wenn du jetzt denkst, ja gut, das sind ja erst zwei Songs, wo ist denn da noch mehr? Ja, ganz einfach. Nicht nur wir, ja, nicht du anscheinend nicht, aber nicht nur ich bin Fan von Jack Roos, sondern auch Father John Misty. Und auf seinem
da schlägt auf der sich Deluxe-Version, der Bogen zu unserer letzten Folge.
Genau, und auf der Deluxe-Version seines letzten Albums, nee, gar nicht letztes, ich glaube vorletztes, Chloe and the Next 20th Century, gibt es ein Cover eines Songs von ihm von Jack Roos. Er hat wohl Jack Roos angerufen und hat gesagt, hey, kannst du das covern? Ich bin so großer Fan. Dann hat Jack Roos, aka David Lynch, gesagt, mach ich. Und dann hat David Lynch ein Cover nochmal als Jack Roos aufgenommen. Das findet man leider nicht auf Streaming-Plattformen, aber auf YouTube ist das hochgeladen. Falls ihr also nicht genug bekommen könnt und denkt, ich möchte noch mehr Liebeslieder an das Huhn Tutatoban hören, dann ist da auf jeden Fall mindestens noch zwei Songs da draußen, die ihr euch geben könnt. Und das gönne ich euch herzlich. Das wollte ich euch nochmal an euch und an dich, Mirko, ranführen.
Ab drei ist es eine Diskografie, würde ich sagen. Aber stimmt, das haben wir bisher vollkommen hier unter den Tisch fallen lassen, dass David Lynch ja auch neben der Musik, die er macht, neben der Kunst, der bildenden Kunst, die er macht, neben der Tatsache, dass er Regisseur und Drehbuchautor ist, dass er auch noch Schauspieler ist. Dass er auch noch Schauspieler ist, das ist einfach unglaublich. Gibt es irgendwas, was dieser Mensch nicht konnte? Das ist wirklich, ich erstarre in Ehrfurcht, wenn ich mich irgendwie mit David Lynchs Werk befasse. Und ich finde, mit diesen Worten können wir eigentlich diesen Podcast auch ganz gut schließen. Ich glaube, wir haben beide viel geschwärmt, vollkommen zu Recht. Es hat mich sehr gefreut, mal wieder so konzentriert und fokussiert, zumindest so den kleinen Zeh in dieses riesige Werk einzutauchen und die Douglasien rauschen zu hören und die rauschenden Fernseher rauschen zu sehen in Rausch, dem Soundtrack-Radio. und möchte jetzt abschließen mit dem Rauschmeißer, der auch artverwandt ist mit David Lynch. Ich habe ja in der letzten Folge, und das richtet sich jetzt an die Rauschkomplettisten, die alles hören und sich noch genau daran erinnern, was wir vor zwei Wochen gesagt haben, davon gesprochen, wie Filmschaffende sich manchmal gegenseitig beeinflussen oder Filme miteinander kommunizieren. Und es gibt den Film Lost River von Ryan Gosling. Hast du den zufällig gesehen, Charlie?
Nee, noch nicht.
Ich finde den ganz, ganz, ganz toll. Vollkommen zu Unrecht zerrissen in Cannes, glaube ich, der meistgehassteste Film seit Jahren. Dieser Film atmet total Nicolas Winding Refn und er atmet auch total David Lynch. Und Refn ist sowieso ein Regisseur, der Lynch total ähnlich ist oder sich auf total viel Lynch bezieht. Und jetzt haben wir in dieser Kette Ryan Gosling, der ja auch durch Only God Forgives und Drive mit Refn gearbeitet hat. Und für den Film Lost River hat Johnny Jewel den Soundtrack gemacht, den wir von Desire oder den Chromatics kennen. Also Bands, die auch in Twin Peaks Season 3 wieder auftreten. Und wenn ich solche Querverbindungen sehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist eine riesige Filmfamilie, die alle sich gelegentlich mal treffen, zusammen abchillen und sich gegenseitig irgendwie Krams erzählen und einander beeinflussen. Auch mal Partnertausch machen hier und da. Und genau das Gefühl habe ich bei Lost River. Da kommt einfach total viel zusammen. Von diesem alten David Lynch, dem neuen Nicolas Winding Refn und dann eben doch als Referenz für wiederum David Lynch, der sich dann darauf bezieht, wenn er Twin Peaks Season 3 macht. Johnny Jewel hat einen Song komponiert für diesen Film Lost River, der in so einem postapokalyptischen oder gerade noch so präapokalyptischen Detroit sich abspielt, wo Menschen nachts ausstreifen müssen, um irgendwelche Ersatzteile zu klauen, um sich irgendwie am Leben zu erhalten oder in schäbigen Nachtclubs arbeiten müssen, während ja alle Immobilien längst anderen gehören und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr düsterer, sehr entrückter, aber auch nicht ganz so realer Film, also noch nicht ganz David Lynch-Level, würde ich sagen. Da gibt es einen Song, den Saoirse Ronan auf einem kleinen Keyboard performt für ihren Nachbarn, in den sie so ein bisschen verliebt ist. Ich glaube, die gucken sich dann so durch die Fenster an und Saoirse Ronan singt Tell Me von Johnny Jewel featuring Saoirse Ronan. Damit würde ich mich gerne heute verabschieden und diese David Lynch-eske David Lynch-Sendung beschließen. Charlie, es war wieder ein großer Spaß.
Es hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, ihr könnt jetzt euren Spaziergang, den ihr gemacht habt während der Folge, gut behütet beenden und zu dem letzten Song wohlbehütet zu Hause ankommen und euch in eine warme Decke kuscheln und tolle Träume träumen, keine Albträume, aber vielleicht Lynch-eske schöne Träume. Vielleicht fällt euch da ja was ein. Vielleicht gibt es sowas, weiß ich nicht. Ihr werdet es herausfinden. Bye, bye.
Gute Nacht.